Wir hören sie mit unseren Zungen, die großen Taten Gottes verkünden. So waren sie alle betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weins. Heute werden wir an Pfingsten in besonderer Weise erinnert. Und dieser Text sagt und berichtet das, was damals geschah. Menschen waren erfasst, sie waren betroffen, sie wurden ergriffen von dem, was damals geschah. Die einen glaubten, die anderen spotteten. Die einen fragten, was soll das bedeuten? Immer, wenn Gott etwas tut, gibt es eine Entscheidung unter den Menschen. Die einen fragen sich, was hat es zu bedeuten? Die anderen tun es ab. Wir leben in einer Zeit, in der Gott etwas tut. Was und wie ist unsere Reaktion? Was ist unsere Frage, wenn wir dem übernatürlichen Wirken unseres Gottes begegnen? Die einen spotteten und sagten, diese Menschen sind voll süßen Weins. Die anderen aber sagten, wir hören sie doch in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie wussten, Betrunkene werden nicht die großen Taten Gottes verkündigen. Sie fragten nach der Bedeutung dessen, was damals geschah. Gott tut etwas auf Erden, auch in dieser Zeit. Und wir wissen, dass das, was in diesen Tagen geredet wurde, kann nicht von jemandem stammen, der voll süßen Weins war, sondern es wurden die großen Taten unseres Gottes verkündigt. Wir haben erkannt, dass wir jetzt in den letzten Tagen leben. Wir haben begriffen, was das Reden unseres Gottes bedeutet und verstanden, was Gott uns zu sagen hat. Mögen diese Tage, in denen wir hier zusammen sein können, für uns alle zu einem besonderen Segen werden. Und möchte nicht einer hier sein, der ein abfälliges Urteil zu geben hat, sondern alle mit aufrichtigem Herzen vor Gott treten und fragen, Herr, was hat das zu bedeuten? Was sollen wir damit tun? Was willst du uns dadurch sagen? Wenn wir so fragen, bleibt Gott uns die Antwort nicht schuldig. Denn sogleich trat Petrus auf und sprach mit erhobener Stimme und sagte, diese Leute sind nicht trunken, wie ihr meint, sondern hier erfüllt sich, was der Prophet Joel gesagt hat. So ist es auch in dieser Zeit. Wir können auf das hinweisen, was Gott verheißen und was er aus Gnaden eingelöst hat. Möchte es dem Herrn gefallen, uns an diesem Tage besonders zu segnen. Seine Hände über uns segnend auszubreiten, mit uns zu reden und sich in übernatürlicher Weise aus Gnaden offenbaren. Wir sind der Zuversicht, dass Gott uns segnen wird. Lasst uns aufstehen und beten. Wir danken dir von ganzem Herzen, o Gott, für deine Gnade, für dein teures und heiliges Wort, für die Verheißungen, die du gegeben, für alles, was du getan hast, o Gott. Heilig ist dein Name, heilig dein Wort, geheiligt alle, die dein Wort aufgenommen haben. Treuer Gott, dieser Tag ist dir geweiht. Wir möchten in deiner Gegenwart verharren, dass du uns segnest aus dem Reichtum deiner Gnade. Rede du mit uns, o Gott, und offenbare dich in deiner Macht und Herrlichkeit. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Meine Gedanken gingen zu Habakuk, dem zweiten Kapitel, eigentlich gleich vom ersten Vers. Es ist ein sehr bekanntes Wort. Es heißt hier, auf meine Warte will ich treten und auf dem Wachturm mich aufstellen und will Ausschau halten, um zu erfahren, was er mir sagen wird und welche Antwort ich auf meine Beschwerde erhalte. Da antwortete mir der Herr folgendermaßen: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie deutlich auf Tafeln ein, damit man sie mühelos lesen kann, denn die Erfüllung der Offenbarung steht noch bis zu dem bestimmten Zeitpunkt aus. Hastet jedoch dem Ziele zu und trügt nicht. Wenn sie auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus. Dieses teure und herrliche Wort Gottes: harre ihrer, denn sie trifft sicher ein. Ich kann dasselbe nur bekräftigen und sagen: Gott hat alles geordnet, auf den rechten Platz gestellt, die rechte Botschaft und Offenbarung zur rechten Zeit gegeben. Auch in unseren Tagen hat Gott der Herr in einer solch wunderbaren Weise geredet, dass alle, die aus Gott geboren sind, seine Stimme hören konnten. Es steht geschrieben: wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Und genauso kann gesagt werden: wer von Menschen ist, der höret Menschenwort. Und es wird schon jetzt offenbar, ob wir von einem Evangelisten oder von einem Prediger gerufen wurden oder ob wir von Gott gerufen worden sind. Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Wir wissen, Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Bei uns ist es nicht eine Begeisterung für einen Menschen, sondern ein ergriffen worden sein von dem allmächtigen Gott, um des Willen, was wir erlebt, was wir gesehen und gehört haben vom Wort des Lebens, um das, was von Anfang an gewesen ist, das bezeugen wir. Johannes hat in seinem Brief geschrieben: was von Anfang an da war, nicht das, was im Laufe der Jahrhunderte eingeführt wurde, sondern das, was am Anfang war. Und im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Zurück zum Anfang, nicht zu dem, was innerhalb diesen 2000 Jahren von Menschen eingeführt, sondern was am Anfang durch den Heiligen Geist eingegeben wurde, dahin sind wir durch die Gnade unseres Gottes zurückgekehrt. Ihr wisst ja, es ist die Verheißung des Herrn, dass er alles in den rechten Stand zurückbringen wird. Und aus Gnaden dürfen wir es miterleben. Ich möchte den Gedanken, der mich seit einiger Zeit beschäftigt, ausführen, und zwar beginnend mit dem Jakobus, mit dem 5. Kapitel von Vers 7. Jakobus, Kapitel 5 von Vers 7. Wir hörten ja schon, dass wir abzuwarten haben, bis die Zeit und die Stunde gekommen ist, wo es dem Herrn gefällt, etwas zu tun. Ob es ein Mose oder wer immer auftrat, sie mussten warten, bis die Stunde Gottes für sie geschlagen hat. Das Gleiche trifft für uns alle in dieser Zeit zu. Wir können nicht sagen, Herr, jetzt hast du dieses oder jenes zu tun. Das geht gar nicht. Er ist der Herr. Er sagt, was geschieht, nicht wir. Manchmal übernehmen wir als Knechte die Rolle des Herrn, um ihm zu sagen, was er tun soll. Es geht nicht. Wir haben abzuwarten. Er ist der Herr. Er gebiete, er rede, er offenbare und tue, was ihm wohlgefällt. Wir wollen hören, was er uns zu sagen hat. Es heißt hier in Jakobus 5 von Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wir wollen bei den einzelnen Versen stehen bleiben und uns ein wenig damit befassen. Hier steht von der Ankunft des Herrn geschrieben, und dass wir standhaft ausharren sollen bis zu dem Punkt oder dem Augenblick der Ankunft Jesu Christi. Und wenn wir heute um uns schauen, dann geraten die meisten Gläubigen in Ungeduld. Sie möchten etwas tun, es geht ihnen alles zu langsam. Sie möchten das Werk Gottes beschleunigen und stellen nicht fest, dass sie mit ihrem eigenen Tun dem Herrn im Wege stehen und ihm praktisch die Handhabe nehmen, um das tun zu können, was er sich vorgenommen hat. All unser eigenes Tun steht uns und ihm im Wege. Wenn wir aber wie ein Landmann, und hier ist das Beispiel gegeben, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Habt ihr schon einen Landwirt gesehen, der die Aussaat ausgestreut hat und an jeden Tag aufs Feld läuft und darin rumwühlt, um zu sehen, wann die Ernte sein kann? Nein, im Natürlichen weiß jeder, was sich gehört. Es wird zur rechten Zeit gesät und Gott schenkt das Wachstum und das Gedeihen und die Ernte kommt zur rechten Zeit. Der Landmann kann schlafen und dem Herrn danken für die Ernte, und wenn es noch lange dauern würde, er weiß, er hat gesät und das, was er gesät hat, das wird er auch ernten. Dann nützt keine Ungeduld, und ich habe eigentlich noch keinen Landmann getroffen, der ungeduldig wurde. Im Gegenteil, sie sind alle ganz ruhig. Sie sind nicht so nervös wie die Stadtmenschen. Der Landmann hat etwas Besonderes für sich. Er ist ruhig, er ist gelassen. Er weiß, er hat gesät, er wird ernten. Er braucht sich überhaupt nicht zu sorgen. Hier gibt uns der Herr das Beispiel eines Landmannes und sagt, er wartet auf die köstliche Frucht des Feldes, bis der Früh- und der Spätregen gekommen ist. Der Landmann weiß, der Frühregen zur Aussaat und jeder Regen, der noch kommt, trägt zum Wachstum und dann endgültig zur Reife dazu, wenn dann die Sonne herabstrahlt, um das Korn festzumachen, damit die Erde oder die Ernte stattfinden kann. Wir werden aufgefordert, geduldig auszuharren. Und gerade das tut uns Not in dieser Zeit. Wie viele haben die Botschaft der Endzeit gehört und meinen, heute ist gesprochen worden und morgen muss es schon alles erfüllt sein. Und sie gehen Land auf und Land ab und sind nicht nur selber in Unruhe, sondern versetzen alles Mögliche in Unruhe, weil sie selber von der Unruhe geplagt sind. Die Heilige Schrift sagt, wir sind zur Ruhe gekommen in Gott. Und wer in Gott zur Ruhe gekommen ist, der ruht von allen eigenen Werken. Und es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Nicht eine Ruhe in Selbstsicherheit, sondern eine Ruhe in dem allmächtigen Gott zu wissen, er schläft und schlummert nicht, er wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen, wenn die Zeit und Stunde gekommen ist. Das ist das Geheimnis. Weshalb denn all die Unruhe von einem Ende des Landes bis zum anderen? Weshalb die Unruhe unter denen, die vorgeben, Gottes Reden gehört und verstanden zu haben? Lasst uns in die Ruhe unseres Gottes eingehen und wissen, er wird alles wohlmachen. Gesät ist worden, nämlich der kostbare und teure Same des geoffenbarten Wortes. Und was gesät wurde, das ist aufgegangen. Gott hat den Regen für die Belehrung gegeben. Er wird ihn geben, ehe die Ernte eingebracht werden kann. Wir können unbesorgt sein. Hier heißt es, der Landmann geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen hat. Jetzt geht die Ermahnung weiter. So haltet auch ihr geduldig aus und machet eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Dieses Wort ist so geschrieben, als hätte es einer in unseren Tagen geschrieben. Stimmt's oder nicht? Es ist hundertprozentig auf unsere Zeit zugeschnitten. Der Heilige Geist wusste, was am Ende der Zeit notwendig sein wird. Und schon damals hat er das offenbaren und eingeben können, was wir jetzt am Ende benötigen würden. Also folgen wir dieser Ermahnung und machen wir unsere Herzen fest. Was steht geschrieben? Auf das unsere Herzen festgemacht werden, welches geschieht durch Gnade. Zu allem brauchen wir die Gnade Gottes. Von selber können wir absolut gar nichts machen. Aber die Gnade vollbringt alles in unserem Leben. Gnade war es von Anfang und Gnade wird es sein bis zu Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Machet eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Das glauben wir und deshalb müssen wir alle Ungeduld absagen und in die Ruhe mit Gott eingehen und unsere Herzen festmachen im Wort der Wahrheit durch die Gnade unseres Gottes, dass nicht jeder Wind der Lehre uns hin und her bewegt, sondern dass wir tief gewurzelt und fest gegründet dastehen könnten in dem untrüglichen Worte unseres Gottes, der Überzeugung lebend, unser Gott wird erfüllen, was er gesagt hat. Der Prophet Habakuk sprach, ich will auf den Wachturm steigen, ich will hören, was er mir zu sagen hat, nicht was Menschen zu sagen haben, sondern was Gott mir zu sagen hat und welch eine Antwort er mir geben wird. Welch eine Antwort gibt Gott uns heute Morgen, die wir manchmal in Unruhe und Ungeduld geraten und meinen, wird Gott es noch schaffen? Gott wird noch alles schaffen. Wichtig ist, dass wir es ihm gestatten, dass er mit uns zum Ziele kommen kann. Gott wird alles schaffen. Er hat sein Werk am siebenten Tage vollendet und ruhte von dem, was er geschaffen hatte. Jetzt, im letzten, im siebenten Gemeindezeitalter, vollendet er sein Werk, damit wir mit ihm ausruhen können in alle Ewigkeit. Gott wird alles recht tun. Weiter steht, seufzt nicht, liebe Brüder, oder seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Schon ein Seufzen unter den Brüdern kann dahin führen, dass Gott uns zur Verantwortung zieht. Wenn es uns bewusst geworden ist, dass die Ankunft des Herrn nahe bevorsteht, dann müssen wir alle Punkte beachten, die hier aufgeführt werden, in dem Wort, das für unsere Belehrung und Zubereitung gegeben wurde. Noch nicht einmal ein Seufzer, der gegen den Bruder gerichtet ist, soll aus uns aufsteigen, sondern die Gnade und die Liebe unseres Gottes soll unsere Herzen erfüllen, dass wir nichts mehr gegeneinander haben, sondern einander in der Liebe unseres Gottes ertragen können. Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Geschweige von dem Reden gegeneinander, von dem Verurteilen und was sonst noch alles gemacht wird, wenn schon das Seufzen gegen Brüder von Gott zur Rechenschaft gezogen werden wird. Was ist dann mit allem Verleumden, mit allem Afterreden? Was wird dann mit all dem geschehen, was in dieser Zeit getan wird? Möchte Gott uns Gnade schenken, die wir auf die Wiederkunft Jesu warten und die wir wissen, dass sie nahe bevorsteht, dass wir die Schrift lesen, zu Herzen nehmen und uns in Geduld fassen und durch die Gnade unseres Gottes unsere Herzen festmachen in dem Glauben, in der Lehre, in Jesus Christus, unserem Herrn. Es steht hier weiter, bedenket wohl, der Richter steht schon vor der Tür. Wir wissen, er wird Richter sein über Lebende und Tote. Er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Aber für die, die sich selbst richten, ihnen gilt das Wort. Wer sich selbst richtet, wird nicht mehr gerichtet werden. Und das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und das Haus Gottes sind wir. Es steht in 1. Timotheus 3, 15 geschrieben, sollte sich mein Kommen verzögern, so sollst du wissen, wie man sich im Hause Gottes benimmt oder zu verhalten hat. Welches da ist die Gemeinde des Herrn, die Säule und Grundfeste der Wahrheit? Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, denn der Richter steht schon vor der Tür. Das Gericht unseres Gottes beginnt im Hause Gottes, um zurechtzuweisen, zurechtzubringen, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Dann steht weiter von Vers 10, nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren, die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Alle Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, gingen durch sehr viel Schmach. Sie wurden verkannt, verspottet und verhöhnt in ihrer Zeit. Weshalb? Das Reden Gottes ist immer übernatürlich gewesen. Und wenn sie auftraten und den Menschen das So spricht der Herr brachten, wurden sie nicht verstanden. Man hat sie abgelehnt, verkannt und verhöhnt. Und Jesus sagte, wo wäre ein Prophet aufgetreten, den ihr nicht gesteinigt, den ihr nicht verfolgt und getötet habt. Alle Propheten gingen durch viel Leiden. Und wenn wir Hebräer 11 lesen, dann können wir feststellen, dass alle Glaubenshelden über diese Erde gegangen sind und dass sie diese Erde mit Blut getränkt haben. Es waren Zeugen des lebendigen Gottes, die den edlen Samen des Wortes Gottes getragen haben. Sie haben nicht ihren Mantel hier und dahin geschwenkt, um mit allen Menschen mitzugehen. Sie wandelten mit Gott und sprachen das, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Hier steht geschrieben, nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren die Propheten zum Vorbild. Wie oft haben die Propheten auf die Erfüllung der Weissagungen warten und warten müssen und sich in Geduld gefasst und geübt. Und viele sind entschlafen, ohne das zu sehen, was sie geredet haben im Namen des Herrn. Aber sie sind entschlafen in der Gewissheit, ihr letzter Atemzug hat's noch bewiesen, dass sie glaubten, was sie im Namen des Herrn geredet haben. Sie glaubten, ohne die Erfüllung gesehen zu haben. Von Abraham wissen wir, er wartete 25 Jahre und er wurde immer stärker im Glauben und ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Er wusste, was der heilige Mund des Herrn geredet hat, das muss erfüllt werden. Er wusste, Gott ist wahrhaftig und sein Wort ist gewiss. Was er gesagt hat, das werde ich erleben, das werde ich sehen. Hat Gott Verheißungen gegeben, um sie noch zu Lebzeiten der Propheten zu erfüllen, dann hat er's getan. Hat er Verheißungen von heilsgeschichtlicher Bedeutung gegeben, dann hat er sie erfüllt, wenn die bestimmte Zeit dafür gekommen war. Und das haben wir verstanden und begriffen. Um alles biblisch einordnen zu können, um zu wissen, dass wir nicht Zeit und Stunde bestimmen, sondern, wie geschrieben steht, als die Zeit erfüllet war. Und so haben wir die Fülle der Zeit in unseren Tagen neu erleben dürfen. Und wir wissen, Gottes Wort ist eingelöst worden, aber wir fassen uns in Geduld, bis wir die Verwirklichung alles dessen, was der heilige Mund des Herrn geredet hat, mit eigenen Augen sehen werden. In Apostelgeschichte 3, Vers 21 steht ja geschrieben, dass der Himmel den Herrn Jesus aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was der Herr von der Urzeit her durch den Mund all seiner Knechte und Propheten geredet hat. Es muss sich erfüllen, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist unverbrüchlich und trifft gewiss ein. Harre ihrer, denn sie lässt auf sich warten, aber hastet dem Ziele zu, um erfüllt zu werden. Nehmt euch die Propheten, ihr Ausharren, ihr Leiden zum Vorbild und harret geduldig aus. Geduld tut euch Not, um die Verheißung Gottes zu empfangen. Dann steht geschrieben, seht, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Wir preisen die selig, die ausgeharrt haben. Gleich in Offenbarung 1 heißt es, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung dieses Buches. Aber das Ausharren gehört dazu, um die Verwirklichung alles dessen, was wir gehört, was wir gelesen haben, zu erleben. Dazu brauchen wir die Geduld. Und es heißt, ihr seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Und jetzt wird gesagt, vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und den Ausgang den der Herr ihm bereitet hat. Zuerst wird von allen Propheten gesprochen. Nehmt euch das geduldige Ausharren der Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Und plötzlich wird keiner der großen Propheten mehr erwähnt. Kein Abraham, kein Mose, kein Elia. Keiner wird mehr erwähnt. Plötzlich hören wir hier und lesen von Hiob. Was hat das uns zu sagen? Was ist an Hiob gewesen, das den Schreiber, diesen Jakobus, hier bewegt hat, vom Heiligen Geist geleitet, wenn er von der Wiederkunft Jesu Christi, von der Geduld, vom Früh-, vom Spätregen spricht, vom Ausharren der Propheten, von ihrem Leiden? Plötzlich sagt er, vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm geschaffen hat. Welch einen Ausgang hat Gott dem Hiob geschaffen? Wer war Hiob überhaupt? Hiob war nicht einer der großen Propheten. Er war ein Knecht Gottes, ein Mann Gottes, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und wenn es uns einmal interessieren sollte, man kann ja die 42 Kapitel des Hiobs einmal lesen, um festzustellen, was Gott mit ihm vorhatte. Wisst ihr, dass in jener Zeit der Zorn Satans über Hiob ausgebrochen war? Und das geschrieben steht, als die Söhne Gottes sich versammelten, war der Satan unter ihnen. Und der Herr spricht zu ihm und fragt, hast du auf meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Denn so fromm und gottesfürchtig wie er ist kein Mensch auf Erden. Und der Satan sagt, jawohl, den hab ich gesehen. Aber dem geht es so gut, weil du ihn umzäunt hast. Ich kann nicht an ihn heran. Und wir sehen, der Satan hat sich ausgebeten vom Herrn, den Hiob bis zum Letzten zu prüfen. Jetzt wird das Bild anders. Wir möchten gern den Glauben, den die Propheten hatten. Wir möchten gern ausharren, wie sie ausharrten. Aber hier steht jetzt vom Leiden. Hiob war geprüft wie kein anderer auf Erden. Er war gottesfürchtig, er war gerecht. Aber plötzlich trifft ihn ein Schlag nach dem anderen. Der Tod der Kinder immer. Ja, man sagt im Volksmund, es war eine Hiobsbotschaft. Das sagt man im Volksmund, wenn irgendwo ein Unglück, eine schlechte Nachricht kommt, dann sagt man, ich habe die Hiobsbotschaft. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Oft haben wir als Gläubige den Eindruck, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann wird alles herrlich gehen. Dann tut uns niemand mehr etwas. Dann sind sie uns alle gut gesonnen. Dann sprechen sie schön von uns. Der Herr ebnet alle Wege so wunderbar. Ja, wir können uns hinlegen und schlafen und gen Himmel schauen und träumen, die Entrückung komme gar bald. Nein, so ist es nicht. Vor einiger Zeit hatten wir's, dass Gott geoffenbart hat, dass der Drache sich an den Weg gestellt hat und seinen Rachen aufgetan, um zu verschlingen. Der Satan ging damals an allen vorüber, nur am Hiob nicht. Und ich sage euch, der Satan geht an allen vorüber in diesen Tagen, aber nicht an denen, die ihm für immer entgehen werden. Und das müssen wir einmal beherzigen. Wir können nicht einfach sagen, jawohl, es ist alles sehr schön, was in der Bibel geschrieben steht, aber hier haben wir einen Punkt im Worte Gottes, der mit Leiden verbunden ist. Was war Hiob? Ein Gerechter, ein Frommer, ein gottesfürchtiger Mann. Plötzlich kommt die Stunde der Prüfung über ihn in einer Weise wie nie zuvor über irgendjemanden. Und er sitzt im Handumdrehen in der Asche, vom Scheitel bis zur Sohle geschlagen, dass seine Frau zu ihm sagt, hör mal, sage dich los von Gott und stirb. Denn was hast du noch vom Leben? Was nützt dir deine Frömmigkeit? Was nützt dir dein Glaube? Was nützt dein Reden von Gott? Hiob auf dem Aschhaufen, in Verzweiflung versetzt, geschlagen vom Satan, nicht von Gott. Und das müssen wir begreifen. Nicht Gott schlägt den Menschen mit Krankheit und allen möglichen Dingen. Gott lässt es nur zu. Aber der Satan, er verübt den Schlag. Hiob sitzt da. Was lernen wir von ihm? Kinder genommen, alles wird anders in seinem ganzen Leben. Der Bekannte, der Gott Wohlgefällige, muss leiden. Er sitzt da. Und dann kommen die Freunde und unterstellen ihm manches Böse. Alles Mögliche. Dann kommt ein Freund, der zweite, der dritte. Und ihr wisst, sie haben ihm alle die Leviten gelesen. Ihr braucht ja nur den ganzen Hiob richtig durchzulesen, um festzustellen, in welch einer Weise sie ihm alles Mögliche unterstellt haben. Aber Hiob, er hat sich alles angehört und hat widersprochen. Er hat widerlegt und er meinte, er sei im Recht. Geht es uns nicht manchmal auch so? Die Freunde kommen. Wir sind plötzlich missverstanden, abgeschnitten von allem. Und sie sagen dieses und sagen jenes. Unterstellen uns dies, unterstellen uns jenes. Wir möchten mit ihnen kämpfen. Wir möchten sie widerlegen. Wir meinen, an Worten fehlt's uns noch nicht. Und wisst ihr, wie weit Hiob ging? Hiob ging in seiner inneren Not so weit, dass er sagt, mit Gott möchte ich jetzt reden. Euch habe ich lang genug angehört. Jetzt möchte ich mit Gott reden. Ihm wollte ich meine Sache darlegen und hören, welche Antwort er mir geben wird. Brüder und Schwestern, wir werden in dieser Zeit in eine innere Not versetzt. Ein Schlag nach dem anderen trifft uns. Man hört hier von Krankheit, da von Not und alles Mögliche. Und wir fragen uns zum Schluss, warum trifft es uns in dieser Zeit? Dasselbe hätte Hiob damals fragen können. Hätte sagen können, mein Gott, warum nicht den Elihud und den Teman und wie seine Freunde alle heißen? Nein, ihn hat's getroffen. Den von Gott Begnadigten, den von Gott Gesegneten, der vor Gott gerecht war, fromm und gottesfürchtig wie keiner auf Erden. Was hat der Herr Jesus zu Petrus gesagt? Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch zu sichten, wie man den Weizen siebt. Nicht die Welt, die schüttelt er hin und her, aber da kann er nicht sieben. Aber wisst ihr, dass das Sieben auch zur Ernte gehört? Man kann nicht einfach nur dreschen und dann Weizen und Spreu zusammenlassen. Es muss gesiebt werden. Und der Satan sagt, das mache ich. Der Satan sagt, das übernehme ich. Das Sieben mache ich. Und zwar hier mit dem Petrus fange ich schon gleich an. Was ist das? Ja, wir möchten alle dem Herrn wohlgefällig sein. Aber wenn das Sieben losgeht, und ich kann mich noch an die ganz alte Art des Siebens erinnern, wo die Dinge hin und her von einer Seite zu anderen, wer weiß das noch, wie viele sind aus meiner Zeit und früher? Bruder Strauß, ich sehe deine Hand, jawohl. Ihr kennt die alte Art des Siebens, wo die Dinge hin und her geschüttelt wurden, dass das Korn zum Schluss nicht mehr wusste, wo dran es ist. Aber der Weizen, der ist nicht in die Luft gegangen. Der ging schön runter, aber die Spreu, die wurde vom Winde verweht. Brüder und Schwestern, wir sind von der Sache nicht ausgeschlossen. Warten wir nicht darauf, dass wir verstanden werden? Warten wir nicht darauf, dass der Satan uns in Ruhe lässt? Warten wir nur darauf, dass Gott uns beisteht in allen Tagen unseres Lebens und dass wir sagen können wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er am Ende der Zeit gerechtfertigt dastehen wird. Ihr wisst ja, was geschah. Die Freunde haben sich immer abgewechselt und sie kamen und wandten sich laufend ein. Aber Hiob war im Herzen so überzeugt. Und es steht geschrieben, Hiob versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Das ist etwas Wunderbares. Auch wenn wir manchmal hin und her geworfen werden und der Schicksalsschlag uns trifft und einer nach dem anderen eine Hiobsbotschaft zu melden hat. Für mich ist das etwas sehr Wohltuendes, dann weiß ich, irgendetwas passt dem Satan mit uns nicht. Es gefällt ihm nicht. Er schlägt zu. Dass wir nur wüssten, dass es Gott zulässt, um uns zu prüfen, uns geduldig zu machen, ja, uns so weit zu prüfen, dass wir da sitzen wie ein Hiob in der Asche. Gerade ein solcher Gottesmann, der doch an den Herrn glaubte, der ihm vertraute, der mit ihm wandelte, so wie er, war kein Mensch auf Erden. Was erwarten wir in diesen Tagen? Doch gewiss nicht, dass es uns gut geht, sondern dass der Herr uns beisteht, dass er mit uns ist und dass wir wissen, wenn all die Prüfung vorüber ist, dass wir dann das Angesicht unseres Gottes schauen werden und dass sich alles gelohnt hat, dass alle Prüfungen uns näher zu Gott gebracht haben. Ein Hiob hatte Gott vorher ja gar nicht erlebt. Er war fromm, er war gerecht, er war gottesfürchtig, aber er sagte, ich habe von Gott gehört und nur vom Hörensagen von ihm gewusst. Nun aber habe ich ihn gesehen. Dann hat er ein Erlebnis mit Gott gehabt. Ich sage noch einmal, zuerst hat er all seinen Freunden widersprochen. Er sagt, an Worten fehlt's mir nicht. Meine Beweisführung ist mit mir. Ich will euch antworten. Obwohl er schon da saß. An Worten fehlte es ihm nicht. Aber dann zum Schluss gingen ihm auch die Worte aus. Und er wollte jetzt nicht mehr mit diesen Menschen rechten. Er wollte mit Gott reden und sagen, Herr, wo kann ich dich sprechen? Und gerade die letzten Kapitel im Hiob sind so aufschlussreich und wunderbar. Daraus müsste man einige Verse lesen. Und zwar Hiob 38, da heißt es von Vers 1, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturme heraus folgendermaßen, wer ist, der den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht? Was ist mit uns in dieser Zeit? Haben wir nicht oft vergeblich geredet und den Heilsplan Gottes verdunkelt, weil wir mit dem Geschick, ob es uns oder die Gemeinde getroffen hat, nicht fertig werden konnte? Aber Gott will uns Gnade schenken, nicht mit ihm zu hadern, nicht mit ihm zu rechten, sondern zu wissen, er wird alles wohlmachen. Am Ende wird offenbar geworden sein, dass er zu seinen Worten steht und alles erfüllt, was er zugesagt hat. Hier ist, wer ist, der den Heilsplan Gottes mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Auf, gürte dir die Lenden, wie ein Mann, so will ich dich fragen, und du belehre mich. Hiob hat so lange gesprochen, dass Gott den Eindruck bekam, der kann mich belehren. Ich werde jetzt mit ihm sprechen, er soll sich gürten, und dann kann er mir etwas erzählen. Aber als dann der Herr zu ihm spricht und sagt, wo warst du, als ich die Erde baute? Sprich es aus, wenn du Einsicht besitzest. Da ging ihm schon die Sprache aus. Da war es zu Ende. Vorher hatte er Worte die Fülle. Er konnte reden mit all dem Elihut und Teman, wie sie alle heißen. Nicht? Und als Gott mit ihm zu reden begann, war das alles aus. Und wenn ihr weiterliest, hier hat Gott gesprochen, nicht Hiob. Von da ab hat Gott geredet und nicht Hiob. Hiob und seine Freunde haben das gesagt, was sie als richtig empfunden haben. Aber Gott hat Belehrung kommen lassen, so dass ihm Klarheit zuteil wurde über das, was er vorher nicht verstand. Es heißt hier in Kapitel 40 von Vers 1, hierauf wandte sich der Herr weiter an Hiob mit der Frage, hadern will der Tadler mit dem Allmächtigen, der Ankläger Gottes, gebe Antwort darauf. Wie oft haben wir mit Gott hadern wollen, ob wir das heute zugeben oder ob wir es nicht zugeben. Wie oft sind wir mit unserem eigenen Geschick und mit dem Geschick der Gemeinde des lebendigen Gottes nicht zufrieden gewesen und haben in unserem Herzen mit Gott gehadert und sind nicht fertig geworden mit dem allem, was uns begegnet ist. Und er ruft uns heute Morgen zu, hadern will der Tadler mit dem Allmächtigen. Wie oft haben wir Gott nicht in Worten, aber in Gedanken getadelt, dass er etwas nicht richtig, nicht schnell genug, nicht so macht, wie wir es gerne gemacht hätten. Geduld tut euch Not, auf dass ihr die Verheißung empfanget. Nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die geharrt haben im Namen des Herrn und geredet. Sie haben geredet, wir haben geglaubt, was sie geredet haben. Und von Gott auf eine Stufe gestellt, um das zu begreifen und aufzunehmen, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat. Da antwortete Hiob dem Herrn, ach, ich bin zu gering. Was soll ich dir entgegnen? Ich lege meine Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet, werde aber nichts mehr entgegnen. Und noch ein zweites Mal habe ich es getan, doch niemals tue ich es wieder. Das hat Hiob einsehen müssen in der Gegenwart Gottes. Einmal habe ich geredet, ich tue es nicht mehr wieder. Noch einmal hat es gewagt, aber dann soll es nicht mehr vorkommen. Welch eine Lektion für uns alle. Die Wege Gottes mögen tief gehen, unverständlich sein. Ein Schlag nach dem anderen mag uns treffen. Man hört von diesem, man hört von jenem. Es passt uns nicht. Es gefällt uns nicht. Wir haben es nicht gesucht und nicht gewollt. Aber eins wissen wir, Gott ist im Regiment. Er sitzt auf dem Thron. Er hat alles in seinen Händen und er wird es wohl machen. Hiob, ein Beispiel für die Gemeinde in den letzten Tagen, die an der Entrückung teilnehmen soll. Wisst ihr, was mit Hiob geschah? Hiob war der einzige Prophet oder Mann Gottes im Alten Testament, der eine Wiedererstattung erlebt hat. Der einzige Prophet und Mann Gottes im Alten Testament, dem alles, was ihm genommen wurde, doppelt wiedererstattet wurde. Stimmt's oder nicht? Das ist das Wort des Herrn an seine Gemeinde an diesem Tage. Ihr harrt nicht vergeblich, sondern nehmt euch Hiob und den Ausgang, den Gott ihm geschaffen hat, zum Vorbild. Und dann sehen wir nicht mehr all die Nöte und das Elend und das Missverstandensein und die Verachtung, die er durch die ganze Zeit durchmachen musste. Wir schauen den Schluss seines Lebens an und sehen, wie herrlich Gott wiedererstattet hat, in welch einer Weise er ihn mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt hat. Und deshalb schreibt Jakobus zuerst von den Propheten, die wir zum Vorbild nehmen sollen, die im Namen des Herrn geredet haben. Aber dann nimmt er Hiob zum Beispiel und sagt, von dem Ausgang Hiobs habt ihr gehört. Und welch einen Ausgang Gott ihm geschaffen hat. Habt ihr den Hiob alle überhaupt schon mal gelesen? Das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, nachdem ich gläubig geworden bin. Eine herrliche Belehrung für uns alle, für das alltägliche Leben, um fertig zu werden mit den Problemen, denen wir begegnen können. Gott hat ihm einen Ausgang geschaffen. Aber zuerst fühlte er sich im Recht. Er wusste, er ist im Recht, soweit er es wusste. Er hat sich mit seinen Freunden, er wollte sich mit Gott auseinandersetzen. Und plötzlich kommt Klarheit in das Glaubensleben Hiobs hinein. In seinem Herzen wusste er, Gott ist gerecht, er wird alles wohltun. Er harrte aus, bis die Stunde kam. Es heißt hier in Kapitel 42, da antwortete Hiob dem Herrn folgendermaßen, ich habe anerkannt, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir unausführbar ist. So habe ich denn im Unverstand geurteilt über Dinge, die mir zu wunderbar waren und die ich nicht verstand. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue im Staub und in der Asche. Ein Hiob, der wohl lange Zeit in der Asche saß, aber erst am Ende zur Reue geführt wurde. Eine von Gott gewirkte Reue, ein Einsehen der eigenen Schuld, der eigenen Ungerechtigkeit vor Gott. Auch wenn jemand gerecht ist vor dem Herrn, er ist gerecht, wenn Gott ihn gerechtfertigt hat und kann sich nichts darauf einbilden oder nichts daraus herausnehmen. Hiob erkennt sich schuldig und bereut im Staub und in der Asche vor dem allmächtigen Gott, dass er in seinem Elend geurteilt, dass er widersprochen, dass er Rechtfertigung suchte. Und der Herr wandte sein ganzes Schicksal in einer solch wunderbaren Weise, dass man's kaum fassen kann. Dasselbe, was damals geschah, wird in dieser Zeit mit der Gemeinde Jesu Christi geschehen. Auch wir sind wie von Gott oder von der anderen Seite geschlagen. Dies und jenes passiert. Und niemand weiß, was als nächstes gehört wird. Viel Schmach ist über uns gekommen. Alle anderen bleiben in dieser Zeit verschont. Wenn irgendetwas Dummes geschieht, fällt es auf uns zurück. Wenn zwei Männer nach Jerusalem reisen und sagen, wir sind die zwei Zeugen, es fällt auf uns zurück. Wo immer Leute irgendwo auftreten, ob in Hamburg oder sonst wo, es fällt auf uns zurück. Mit Schmach werden wir bedeckt, Tag aus und Tag ein. Es wird alles auf Bruder Brennim geschoben, er hat Schuld an diesem und jenem. Nur weil Menschen nicht abwarten können, weil sie sich nicht in Geduld fassen können, weil sie vom Hochmut besessen sind und sie nicht sagen lassen wollen. Es gibt heute Menschen, die sind von sich selber so eingenommen, dass sie gar keine Ähnlichkeit mit Jesus Christus haben, der sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Und der sagte, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Der Weg nach oben geht zuerst nach unten. Und wenn Gott in dieser Zeit so viel Gnade schenkt, dass wir dieses alles hier erkennen und wissen, was er mit Hiob getan hat, das tut er in den letzten Tagen mit der gesamten Gemeinde Jesu Christi. Jakobus hat diesen Mann Gottes als Vorbild genommen, als er von der Wiederkunft des Herrn sprach, vom Früh- und vom Spätregen, von dem Landmann, der sich geduldet, bis die Ernte kommt. Das sind alles Begriffe, die auf unsere Zeit zutreffen. Und wir sehen den Ausgang Hiobs und wir sehen schon im Geiste den Ausgang, den Gott seiner Gemeinde schafft. Daran führt kein Weg vorbei. Gott hat es mit dem Hiob getan. Wie lange er so im Elend war, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Gott hat alles wiedererstattet. Gott hat sich ihm geoffenbart. Er hat mit ihm geredet. Er hat ihn neu gesegnet. Und wisst ihr, was das Geheimnis war? Zuerst sah es aus, als sei Gott dem Hiob böse. Und manches ist über ihn gekommen. Und seine Freunde haben gesagt, wo ist ein Mensch, der Gott wohlgefällig ist, dass er das alles so erleben muss? Die haben doch jedes Mal, der eine sagt, an Worten fehlt's mir nicht. Er sagt, ich will weit ausholen. Ja, er hat zu weit ausgeholt. Er hat zu weit ausgeholt. Denn der Zorn Gottes war auf die Freunde gerichtet. Und am Schluss spricht Gott zu Hiob. Und da nimm dir 7 Brandopfer und bringe sie dar für jeden dieser Freunde. Sonst bricht mein Zorn über sie los. Und was tat Hiob? Das ist ein wunderbares Wort hier. Vergesst es nicht alle Tage eures Lebens. Hiob 42, 10. Der Herr stellte dann Hiobs Glücksstand wieder her, als er Fürbitte für seine Freunde eingelegt hatte. Und der Herr vermehrte den ganzen Besitz Hiobs, so dass er doppelt so groß war als früher. Habt ihr alle mitgelesen? Gott hat uns nicht in Abraham, nicht in Mose, nicht in Elia als ein Beispiel der Wiedererstattung vor Augen geführt, sondern seinen Knecht Hiob, der so geschlagen, der so tiefe Wege gehen musste, der missverstanden war, der in der Geduld geprüft wurde bis zum geht nicht mehr, über den sie Freunde und Teufel gestürzt hatten, den alle Brüder und Schwestern verlassen hatten. Ein Mann des Elends, ein Mann der Not, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und am Schluss hat Gott das Wort gesprochen und gesagt, das Ende ist da. Hiob, du bist geläutert in allem. Und dein Glaube ist köstlicher erfunden als das vergängliche Gold, das im Feuer geläutert ist. Lege Fürbitte ein für deine Freunde, denn ich will deinen Glücksstand wiederherstellen. Der Glücksstand der Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit wird hergestellt, das wissen wir. Vergessen wir nicht zu tun, was Hiob getan hat. Hiob trat für seine Freunde, die ihn missverstanden, die ihm alles Mögliche unterstellt haben. Für sie trat er ein. Er hat Fürbitte für sie eingelegt. Und dann stellte der Herr den Glücksstand Hiobs wieder her. Vergessen wir doch diese Lektion nicht. Wir warten auf die Wiedererstattung. Dass Gott den Glücksstand seiner Gemeinde wiederherstellt. Wo bleibt die Fürbitte für all unsere Freunde, die uns nicht verstehen, die uns getadelt, die uns dies und jenes unterstellen, die sagen, das ist nicht richtig und dies und jenes. Wo bleibt die Fürbitte? Mit aufrichtigem Herzen. Was hat der Herr Jesus getan? Er trat Fürbitten für die ein, die ihn gekreuzigt haben. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie steht's um uns? Sind wir einem Bruder Gram, nur weil er böse über uns geschrieben hat oder böse über uns gesprochen hat? Oder sind wir bereit, mit aufrichtigem Herzen Fürbitte vor Gott für ihn einzulegen? Wie steht's um uns? Wie steht's um uns? Oder sind wir allen böse, die uns verdächtigen, die uns mit allerlei Dingen bedecken und bedingen und sagen, das ist alles verkehrt. Wenn das nicht so wäre, dann wäre Gott mit ihnen. Man hätte alles zum Hiob auch sagen können. Und manches hat man gesagt. Teure Brüder und Schwestern, die Wiedererstattung wollen wir alle. Sind wir bereit, wie Hiob, für seine Freunde fürbittend einzutreten? Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Hiob musste 7 Opfer darbringen für seine Freunde. Weshalb? 7, die göttliche Zahl der Vollendung. Und Gott hat es ihm geboten. Was gebietet uns der Herr in dieser Zeit? Dass wir Priesterdienst tun. Dass wir das vergossene Blut des Opferlammes nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, die uns missverstanden haben. Um der Wege Gottes willen. Und Hiob hat sie ja selber nicht verstanden. Wie konnte er dann erwarten, dass andere sie verstehen? Ist es mit uns anders? Wenn wir die Wege Gottes kaum verstehen, wollen wir erwarten, dass sie andere mit uns verstehen? Das kann man doch nicht. Wir müssen aufrichtig genug sein und sagen, Herr, deine Wege sind so viel höher, wie unsere Wege, wie der Himmel über der Erde ist. Und es sei denn, dass jemand mit Christus in das Himmlische versetzt ist. Nur dann kann er die Wege Gottes mit seinem Volke in dieser Zeit verstehen. Wege der Prüfung. Wege des Verachtens, in der Asche da sitzend. Aber dann öffnete sich der Himmel und der Herr offenbarte sich in seiner Herrlichkeit. Und Hiob war getröstet. Sein Glücksstand wurde hergestellt. Und es heißt dann später so wunderbar, dann kamen alle seine Brüder und Schwestern und alle seine früheren Bekannten zu ihm. Sie aßen mit ihm und tranken in seinem Hause. Was war's? Nachdem der Glücksstand Hiobs hergestellt war, kamen alle früheren Freunde und die Bekannten und die Brüder und Schwestern kamen. Was wird das sein für uns? Eines Tages wird auch dieses erfüllt werden. Wenn Gott den Glücksstand der Gemeinde herstellt und den Spätregen ausgießt, werden sogar die törichten Jungfrauen kommen und sagen, gebt uns von eurem Öl, stimmt's oder nicht? Es sind hier Dinge im Worte Gottes verborgen und auch offenbar, beides. Dem einen verborgen, dem anderen offenbar. Hier hat Gott uns an diesem Tage etwas zu sagen. Er wird den Glücksstand seiner Gemeinde wiederherstellen. Fürbitte sollen wir einlegen für unsere Freunde und uns für sie einsetzen. Und wenn der Herr dann den Glücksstand herstellt, und es war ein doppeltes Maß, das der Herr dem Hiob gegeben hatte. Wie steht's mit der Gemeinde in dieser Zeit? Wir erwarten, dass Gott zurückerstattet, und zwar über alle Maßen. Nicht nur so eben, um abzuwiegen, sondern dass es überfließt. Mit der Kraft des lebendigen Gottes soll die Gemeinde neu erfüllt werden. Und vom Staube erhoben, und den Namen des Herrn preisen, um des Willen, was Gott getan hat. Dann war ein Festmahl. Hiob und all seine Freunde, er brauchte sie gar nicht zu laden, sie waren alle da. Sie hatten vernommen, was Gott an ihm getan hat, sie konnten es sehen. Und sie kamen, um mit ihm ein Festmahl zu halten. Ach, dass Gott seiner Gemeinde eine Wiedererstattung, ein Festmahl bereiten möchte, und er wird es tun. Denn hier steht's geschrieben, wir sollen Hiob zum Beispiel nehmen und sehen, welch einen Ausgang Gott ihm geschaffen hat, um zu wissen, welch einen Ausgang er uns schaffen wird. Haben wir es erfasst oder nicht?
Amen.
Wir sollen an dem, was Gott mit Hiob getan hat, erkennen, was er mit uns in diesen letzten Tagen aus Gnaden tun wird.
Amen, ja.
Ich hoffe, dass es nicht über unsere Köpfe gegangen ist. Das ist ein Wort des Herrn an die Gemeinde Jesu Christi in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und es hat keinen Sinn, vom Propheten zu reden, wenn wir am prophetischen Wort vorübergehen. Das ist die Belehrung, die vom Herrn ausgeht, zum Trost und zur Ermahnung für die Gemeinde in diesen Tagen. Und es heißt dann weiter, der Herr aber segnete die nachfolgende Lebenszeit Hiobs noch mehr als seine frühere. Was war es? Gott hat schon vorher gesegnet. Es ging ihm ja wohl, ehe der Satan sie überstürzte. War ja alles herrlich und in Freuden. Aber Gott hat später noch mehr gegeben, noch mehr gesegnet als vorher. Derselbe Gott, der dem Jakobus durch den Heiligen Geist eingab, was er sprechen und was er schreiben sollte für uns, die wir jetzt in den letzten Tagen leben. Was ist die Lektion? In Geduld sollen wir uns fassen. Und wie der Landmann weiß, jetzt wird gesät und dann kommt die Erntezeit. Er kann getrost sein, denn Gott schenkt Gnade zur Aussaat und Gott schenkt Gnade zur Ernte. Es muss alles gehen. Und denkt nur, wenn Gott der Herr schon im Irdischen alles geordnet hat und einem Landmann Weisheit gibt, der braucht nicht auf die Uhr zu schauen. Er weiß genau, wann die Zeit kommt, wann diese und jene Saat gesät werden muss. Er braucht nicht auf den Kalender zu schauen, gar nichts. Er weiß von selber. Und wenn es keine Uhr und kein Kalender gäbe, der Landmann weiß, was gemacht werden soll. Er merkt es an der Zeit. Merken wir es auch an der Zeit? Die Zeit ist da, dass der Herr sich verherrlicht unter den Seinen. Und dass sein Wort neu bestätigt, um der Glückstand der Gemeinde Jesu Christi in diesen letzten Tagen durch die völlige Wiedererstattung offenbar werden kann. Und der Herr sagt, nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben, aber schaut euch Hiob an und den Ausgang, den Gott ihm geschaffen hat. Es steht nicht, schaut euch sein Elend an oder schaut ihn auf dem Aschhaufen an, sondern den Ausgang, den Gott ihm geschaffen hat. Dann wird unser Mund voll Lachen sein und die Zunge voll von Ruhm. Und wir werden die Harfen von den Weiden nehmen können und spielen unserem Gott zur Ehre. Denn er hat uns nicht in der Verachtung und Schmach gelassen, sondern er hebt uns aus dem Staube, um sein Wort an denen zu erweisen und zu bestätigen, die ihm in dieser Zeit von ganzem Herzen und von ganzer Seele geglaubt haben. Dann werden wir wohl niemanden mehr einzuladen brauchen, dass sie kommen. Sie werden hören, dass Gott zu Zion ist und dass er seine Macht und Herrlichkeit unter den Seinen offenbart. Und sie werden sehen, dass er etwas getan hat, das nicht von einem Menschen, nicht von einem Evangelisten, sondern von Gott selber getan worden ist. Und unsere Brüder und Schwestern, die uns verlassen hatten, seit dem Tage, wo Gott mit uns anfing zu reden und zu wandeln, und haben uns nicht mehr verstanden. Sie werden wiederkommen und mit uns am Festmahl unseres Gottes speisen. Wir glauben, dass Gott noch andere hinzufügen wird, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass die Zahl voll werde. Wir haben keine eigene Vorstellung, aber eins ist gewiss, Gott wird den Glücksstand der Gemeinde wiederherstellen. Er wird alles Verlorene erstatten. Und wenn es in doppeltem Maße geschieht, dann wollen wir ihm zusammen mit Hiob danken. Und ich meine, das ist der Mann, den wir ja als Erstes sprechen müssten, die wir die Wiedererstattung in diesen Tagen miterleben dürfen. Und zu sagen oder fragen, wie es ihm in der Zeit zumute war. Brüder und Schwestern, wenn Schicksalsschläge uns alle treffen, verzagen wir nicht. Meinen wir nicht, Gott habe uns geschlagen. Gott hat uns noch nie geschlagen. Der Teufel hat zugeschlagen, denn er hat sich erbeten, Macht über uns zu haben und uns zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Alles geschieht jetzt um die Erntezeit. Und Gott lässt es zu, soweit es in sein Programm, in seinen Plan hineinpasst und hineingehört. Das aber wissen wir. Der Herr selber wird gerechtfertigt dastehen und sein Wort bestätigen als die Wahrheit und wird alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht haben. Am Ende werden wir klar erkennen, welch einen Ausgang Gott seiner Gemeinde in dieser Zeit geschenkt hat. Und wir werden bezeugen, was Joel der Prophet sagte, was der Nager und die Heuschrecken all das Geschmeiß abgefressen hat. Das hat Gott wiedererstattet in den letzten Tagen. Vergesst es nicht, Brüder und Schwestern. Das ist Gottes Botschaft an uns an diesem Tage. Nehmt euch Hiob zum Vorbild, so werden wir aufgefordert in Worte Gottes. Und seht den Ausgang, den Gott ihm geschaffen hat. Ein Festmahl wurde gemacht. Und der Herr segnete ihn und alle, die zu ihm kamen. Auch sie wurden mitgesegnet. Möge es sich wiederholen in Kürze. Zeit und Stunde weiß niemand. Eins aber wissen wir, Gott weiß die Zeit und Gott weiß die Stunde. Und wir brauchen nicht auf die Uhr zu schauen. Er weiß es besser ohne Uhr, wie wir alle mit Uhr. Und er wird uns Bescheid geben, wenn die Stunde da ist. Und wenn wir noch lange mit Gott hadern, dann wird er uns zur Verantwortung ziehen. Und sagen, stellt euch auf, wo wart ihr, als ich die Erde gründete? Was wollt ihr mit mir reden? Vielleicht wollt ihr sagen, Hiob, was weißt du überhaupt? Hiob, was weißt du überhaupt? Worüber willst du reden? Und er sagt, der Tadler, antworte dem Allmächtigen. Aber der Tadler hatte nichts mehr zu antworten. Er sagt, einmal habe ich geredet, aber kein zweites Mal mehr. Und dann wird er noch etwas ehrlicher. Und sagt, ich habe auch ein zweites Mal noch versucht, aber dann schon nicht mehr zu Ende gekommen. Und ein drittes Mal fange ich es gar nicht an. Seht ihr, da sind wir alle hingekommen. Manchmal meinen wir, wir wollen uns rechtfertigen. Wir sind im Recht, so ist es, so steht es geschrieben. Wir sind im Recht. Gott ist im Recht. Er wird alle Dinge geschehen lassen. Zur rechten Zeit und zur rechten Stunde. Genau, als der Tag des Pfingstfestes herbeikam, waren sie alle einmütig beisammen. Und der Heilige Geist kam herab. Eines Tages werden wir einmütig beisammen sitzen. Und plötzlich passiert was. Plötzlich passiert's in der ganzen Versammlung. In einer so wunderbaren Weise, dass man davon hören wird, dass man sehen wird, dass man's bezeugen muss und sagen, Gott hat den Glücksstand seiner Gemeinde wiederhergestellt. Er hat alles wiedererstattet und herrlich gemacht. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. Wir brauchen uns von niemand unruhig machen zu lassen. Wir brauchen nicht wild werden. Und von einem Ende des Landes bis zu einem Reise, und dann habt ihr schon gehört, dass etwas geschehen soll. Macht euch keine Sorgen. Gott wird es tun, wenn die Stunde dafür gekommen ist. Die Verheißung hat er gegeben und er wird sie einlösen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht, o Gott, und danken dir für dein teures und heiliges Wort. Du hast uns ein Wort des Trostes und der Belehrung und der Zuversicht aus Gnaden geschenkt. Vergib all unser Murren, unser Klagen, unser Zagen, unsere Ungeduld, unsere Herzenshärtigkeit, unseren Unglauben, alles, was dir nicht wohlgefiel. Mein Gott, vergib uns und unseren Freunden unseren Brüdern, unseren Schwestern, denn auch sie haben geurteilt, was sie nicht verstanden. Mein Gott, wir brauchen gar nicht zu beten, denn wir wissen, du wirst den Glücksstand deiner Gemeinde herstellen. Wir glauben von ganzem Herzen, dass die Weissagung eintrifft und offenbar werden wird, was du geredet hast. Wir danken dir, wir preisen dich, wir rühmen deinen heiligen Namen. Du bist treu und wahrhaftig. Ach, wir danken dir für das Alte und Neue Testament, für die Propheten, für die Apostel, für jedes Wort. Wir danken dir heute für Hiob, denn als Vorbild hast du ihn uns hingestellt. Und wir sehen den Ausgang, den du ihm geschaffen hast. Auch uns wirst du einen solchen Ausgang schaffen. Ihm hast du alles Besitztum vermehrt und wiedergegeben. Herr, wir werden uns neu laben an den reichen Gütern deines Hauses, die du voll wiedererstatten wirst. Halleluja! Deinem wunderbaren und heiligen Namen, dein Segen wird über uns kommen. Wir danken dir schon jetzt dafür, in Jesu Namen. Amen.